Ich muss sagen, ich freue mich richtig, dass die sozusagen schwäbischen Bruttler zurückgehen. Also die, die sagen, oh, das kenne ich nicht, das singe ich nicht oder so. Nee, es kommt Bewegung rein und ich freue mich dran. Und ich kann Ihnen schon mal sagen, Sie müssen sich auch innerlich schon mal drauf einstellen. Im Himmel wird nicht nur Deutsch und nicht nur Bach gesungen. Da gibt's auch solche Klänge, amerikanische Klänge, aber auch orthodoxe Lieder zum Beispiel. Auch die kann man lieben lernen. Aber das nur vorweg. Ich wollte eigentlich mit was anderem anfangen, und zwar mit einer kleinen Begebenheit, an die ich mich noch gut erinnere. Es ist schon viele Jahre her. Wir sind damals als Rucksacktouristen noch unterwegs gewesen und haben in einem ziemlich schäbigen Hotel mitten in der Nacht in Ägypten Halt gemacht. Die Tür stand offen, drinnen noch eine so richtig schön altmodische Rezeption. Aber es war alles still. Und dann sahen und hörten wir auch den Rezeptionisten, wie er selig schlummerte und so leicht vor sich hin schnorchelte, dort nicht weit. Und man konnte gar nicht anders, wir sahen erstmal eine Zeit lang zu. Denn offensichtlich träumte der von was richtig Schönem. Die Augen waren geschlossen, aber sein Mund lächelte und die Gesichtszüge bewegten sich leicht. Und es fiel uns dann richtig schwer, ihn mit einer Messingglocke aufzuwecken. So ähnliche habe ich nämlich neulich wieder gefunden. Die stand dort auf dem Tisch. So ähnlich klang es. Wir kamen uns schäbig vor. Aber es gab ja keine Alternative. Seine Träume sollten eigentlich nicht gestört werden. Nun, das mit dem Träumen und der Realität ist heute dran. In meiner Heimat, also im Bodenseeraum, da gab es früher viele Aufkleber an den Autos. Nicht hupen, Fahrer träumt von Silvretta Nova, hieß es damals, also von einem schönen Skigebiet in Vorarlberg. Und beim Autofahren würde ich mal sagen, sollte man solche Träume besser lassen. Das wird gefährlich. Oder wer am Arbeitsplatz träumt, riskiert eine Abmahnung. Träumer leiden bekanntlich unter Realitätsverlust. Sie sind abwesend, wie man so schön sagt, nicht mehr ganz klar im Kopf. Vor 2500 Jahren, ja etwas länger noch her, ist es her, da stand ein Prophet auf. Dem wurde wahrscheinlich genau das nachgesagt. Was kannst du nur so reden? Träumst du dich jetzt einfach weg? Sprichst von Rettung, wo doch überhaupt nichts davon sichtbar ist. Nicht hupen, Prophet träumt von Rettung, haben sie wahrscheinlich diesem Jesaja hinten auf den Mantel geklebt. Aber hören wir erstmal, was er zu sagen hatte. Ich lese aus der Bibel in heutigem Deutsch in Jesaja 12, die Verse 1 bis 6. So spricht der Herr zu Israel: Am Tag deiner Rettung wirst du sagen, Herr, ich danke dir. Du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und ich darf wieder aufatmen. Und dann wirst du bekennen, Gott ist mein Helfer. Ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst. Den Herrn will ich rühmen mit meinem Lied, denn er hat mich gerettet. Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, die euch Leben schenken. Und ihr werdet sagen an jenem Tag, dankt dem Herrn, sagt es laut, wer euer Gott ist, verkündet allen Völkern, was er getan hat, macht bekannt, wie unvergleichlich groß er ist. Singt und spielt zur Ehre des Herrn. Denn er hat gewaltige Taten vollbracht, es soll die ganze Welt erfahren. Freut euch und jubelt, ihr Bewohner von Zion, denn er wohnt in eurer Mitte. Er, der große, heilige Gott Israels. Nun machen wir uns die Situation von damals mal klar, in der Jesaja solche Worte aussprach. Vor ein paar Jahren war das sogenannte Nordreich vollkommen zerstört worden. Die prachtvolle Stadt Samaria gab es nicht mehr. Und jetzt war Jerusalem, wie auch die anderen Städte im Süden, überfüllt mit Flüchtlingen, traumatisierten Flüchtlingen. Viele von ihnen waren zwischenzeitlich dann auch mal in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie hatten dort grausame Entdeckungen gemacht. Notdürftig zugeschüttete Massengräber gab es dort mit Sicherheit auch. Verbrannte Erde. In der Antike gab es übrigens einen Ausdruck, jemand ist so grausam wie die Assyrer. Sie wurden gerade sprichwörtlich verwendet für besondere Grausamkeit. Und die einst so prachtvollen Orte im Norden waren von den Assyrern so zerstört worden, dass erst einige Jahrhunderte später dort das jüdische Volk nochmals einen Neuanfang wagte und die alten Steine dann als Baumaterial nutzten für Städte, die eigentlich nur noch Dörfer waren. Jerusalem war in jener Zeit eine Großbaustelle, aber das nicht geprägt vom Aufbruch, sondern geprägt von der Angst. Denn es war nur eine Frage der Zeit, bis der Feind aus dem Norden auch sie angreifen würde. Also bauten sie eine erweiterte Stadtmauer, die auch die vielen Flüchtlingsunterkünfte, die entstanden waren, einschließen sollte. Und sie gruben auch einen langen Wassertunnel, damit sie auch in Zeiten der Belagerung nicht verdursteten. Manch einer hier ist mit mir diesen Tunnel auch schon mal durchgegangen auf einer Israelreise. Man kann bis heute diesen Tunnel bestaunen. So jedenfalls sah es damals aus, als Jesaja auf den Straßen predigte. Vorgestern am Freitag hat mir Alexander Velev, der ukrainische Pastor, der gleich nebenan im Gemeindehaus wieder einen Gottesdienst hält, er hat mir erzählt, dass sie noch am selben Nachmittag jetzt nach Reutlingen fahren werden, um dort einen ukrainischen Soldaten im Krankenhaus zu besuchen und für ihn dort zu beten. Denn dieser Soldat wurde am linken Arm verletzt durch eine russische Granate und sie wollten ihm schon den Arm dort abnehmen, aber dann bekam er einen Transport hierher nach Deutschland und offensichtlich kann sein Arm einigermaßen noch geheilt werden. Aber ob die Wunden seiner Seele sich jemals schließen lassen, weiß im Moment noch niemand. Und ich dachte mir, solche Menschen haben damals auch Jesaja zugehört. Und der, ich wollte fast schon sagen, dem fällt nichts Besseres ein, als ein Gotteslob anzustimmen. War das jetzt nur ein Wegträumen? So wie man im dunklen Wald zu pfeifen beginnt, um sich der Realität seiner Angst nicht stellen zu müssen? Oder wie mir mehrmals erzählt wurde, wie es wohl war in den Bombennächten im Winter 1945, wo die Menschen dort in den Kellern in ihrer Verzweiflung dann einfach Weihnachtslieder gesungen haben, weil sie irgendwas brauchten, woran sie sich jetzt klammern konnten. Man kann die Frage ja auch stellen, ob nicht viele Lieder, auch unsere Kirchenlieder, gar nichts anderes sind als nur ein psychologischer Trick, ein Instrument zur Selbstberuhigung, um sich der eigentlichen Situation nicht stellen zu müssen. Der Prophet jedenfalls stimmte damals ein Lied an. Und es gibt zwei gute Gründe, weshalb dieser Gesang des Propheten kein billiges Wegträumen war. Erstens, Jesaja redet vorher noch mit großem Ernst von der Zukunft und er ist Realist in einem tieferen Sinn. Er sagt, was hier passiert, hat mit Gott zu tun. Und er sagt, Gottes Zorn wird kommen. Er gebraucht diesen Ausdruck. Schon als Jesaja von Gott berufen wurde, sagte ihm Gott etwas Unheimliches. Die Leute werden taub sein und nicht auf dich hören, weil mein Gericht unausweichlich ist. Es kommt durch einen schrecklichen Krieg, durch die Assyrer. Und nur ein kleiner Rest von Israel wird übrig bleiben. Nur ein Rest wird umkehren und sich Gott zuwenden. Das war Teil der Berufungsbotschaft des Propheten Jesaja. Und die Leute wussten das. Dieser Jesaja war alles andere als ein seichter Optimist, kein frommer Schnulzensänger, der nur von Gottes Liebe und Segen herumfantasierte und dabei die grausame Realität einer von Krieg und Gewalt beherrschten Lebenswirklichkeit einfach nur ausblendet. Nein, dieser Jesaja sah sehr genau und scharfsinnig die politischen Schwierigkeiten, in die sich Israel auch hineinbegeben hatte. Die hatten damals auf eine nicht tragfähige Bündnispolitik gesetzt. Vielleicht würde man sagen, er sah auch sehr scharfsinnig die sicherheitspolitische, aber auch die ökonomische und die ökologische Krise, in der man sich hineinverstrickt hatte. Damals fuhren sie quasi mit Vollgas auf die Katastrophe zu. Und doch stimmt er ein Lied an, ein Lied voller Hoffnung, ein Lied, das wie ein Traum klingt. Und das aus demselben Grund, wie er auch von Gottes Zorn spricht, denn er war Gottes Heiligkeit begegnet. Er war dem heiligen Gott begegnet, der große heilige Gott Israel, so heißt es hier in unserem Abschnitt. Es geht nicht um irgendeinen billigen Seelentröster, den man sich für besinnliche Stunden jetzt hervorholt. Gott ist heilig, er ist der Herr, auch der Herr der Geschichte. Das hat Jesaja erkannt, das wusste er. Und seit seiner so eindrucksvollen Berufung, als er den Herrn sah, wie es dort in Jesaja 2 heißt, Jesaja weiß, wie großartig es sein wird, wenn wir einst alle den Herrn sehen und wie wir dann aus dem Staunen nicht mehr herauskommen werden. Aber er sagt auch, vor diesem Augenblick, vor diesem Moment, wo wir uns die Augen reiben und gar nicht mehr anders können, als Gott zu loben, vor diesem großartigen Moment erwartet euch das Gericht. Gott, Jesaja sagt damals nicht in die Krisensituation hinein, lasst mal, es wird schon gut gehen, Augen zu und durch. Nein, er sagt im Gegenteil, es wird noch schlimmer kommen. Gott ist heilig und vernichtet das Unheilige. Das war Jesajas Botschaft damals. Und das war auch der Hintergrund vor seinem Loblied, das er dann anstimmt. Jesaja stimmt an, was wir auch einmal singen werden, nachdem Gottes Zorngericht über uns ergangen ist. Wohlgemerkt nicht Gottes Jähzorn, sondern Gottes Zorn im Sinne der ernsten Seite seiner Gerechtigkeit. Es geht hier nicht um Emotionalität beim Ausdruck Zorn im Alten Testament, sondern um Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die eben nicht einfach nur fünfe gerade sein lässt, sondern die auch real Gerechtigkeit durchsetzt. Das Heil, das Wunderbare, das Schöne, das in unserem Abschnitt auch besungen wird, ist kein seichter Traum, sondern es ist die Rettung aus dem Gericht. Ja, man kann auch sagen, das Bild, das Jesaja hier aufhängt, hat einen dunklen Rahmen. Gott ist nicht nur Retter, sondern auch Richter. Und ich sag's direkt unserem Musikteam, nehmt das mit, wenn ihr musiziert, macht ihr nicht nur irgendwelche religiöse Musik, ihr weist auf die Realität des unvergleichlich großen und heiligen Gottes hin. Majestät habt ihr gerade gesungen. Und vielleicht ist das auch der tiefere Sinn, weshalb eure Instrumente mal laut werden können. Ihr sollt die vor sich hin dämmernden Träumer damit aufwecken. Im alten Israel waren es ja Musikinstrumente, zum Beispiel die Posaune, die das Kommen Gottes ankündigten. Und zwar Gottes als des Richters. Nun werden einige von Ihnen jetzt etwas unruhig schon hin und her rutschen. Ja, wenn Jesaja sein Loblied so vor so einem ernsten Hintergrund anstimmt, wie kann er dann überhaupt noch von Rettung sprechen? Woher weiß er denn, dass hinter dem Dunklen etwas Helles kommt? Antwort, und das ist das Zweite, ja, wir können schon jetzt entdecken, wo Gott einmal mit uns hin will. Es ist wie bei einer nächtlichen Wanderung, wo man schon von Weitem ein Haus erkennt, aus dessen Fenstern schon jetzt Licht nach außen dringt und man sich schon vorstellen kann, wie es sein wird, wenn man zu Hause angekommen ist. Oder nehmen wir eben das direkte biblische Bild aus unserem Abschnitt. Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, die euer Leben schenken, die euch Leben schenken. Noch mit ausgetrockneter Kehle in einer Gegend, die eben Durst kannte, viel mehr als wir es kennen. Noch mit ausgetrockneter Kehle sollten die Menschen damals schon jetzt das Gefühl erahnen, was es heißt, frisches Quellwasser zu trinken. Eines Tages wird vom Tempel in Jerusalem aus eine Quelle sprudeln, die aus der angrenzenden Wüste einen blühenden Garten macht. So heißt es immer wieder im Alten Testament, auch beim Prophetenbuch Jesaja. Und wo wird dieses schon jetzt sichtbar? Wo wird es erlebbar? Wo kann schon jetzt handfest erfahren werden, dass Gott die Wüste einmal in einen lebendigen Garten verwandeln wird? Damals am Tempel kamen einmal im Jahr die Menschen zum großen Versöhnungstag zusammen, an dem Gott Versöhnung stiftete, die gebrochene Beziehung seines Volkes zu ihm wiederherstellte. Versöhnung heißt, etwas, das auseinandergebrochen ist, kommt wieder zusammen. Es wird wieder heil. Und was war das damals für ein Ereignis, wenn diese neu versöhnten Menschen dann zurück in ihre Dörfer gingen und diese Versöhnung mitbrachten? Wenn sie dort auch die Lieder anstimmten, die sie im Tempel gehört haben. Und wenn wieder Leben in tote Beziehungen hineinkam, die Menschen bekamen damals eine Ahnung davon, wie es mal sein wird, wie lebendiges Wasser vom Tempel aus wieder Leben in die Wüste bringt. Oder nehmen wir jene Aussage aus dem Neuen Testament. Jesus stellt sich in Jerusalem einmal vor die Menschenmenge und sagt, wer durstig ist, soll doch zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Die Quelle, wo schon jetzt neues Leben sprudelt, ist hier bei mir, sagt Jesus. Er greift das auf. Jene großartigen Worte von Jesaja. Auch die wir vorhin gelesen haben. Die Quelle, wo jetzt schon neues Leben sprudelt, ist hier bei mir. Ja, das helle Haus, auf das wir in der Dunkelheit zustolpern und das schon jetzt Licht ausbreitet, diese Heimat, auf die wir voller Sehnsucht zugehen, ist er. Das ist der Grund, weshalb wir schon jetzt mit gutem Grund die Zeiten besingen können, die erst noch kommen werden. Weil er schon gekommen ist, weil er schon da war und da geblieben ist. Die Versöhnung ist schon da. Menschen finden unter dem Kreuz zueinander. Wir können uns gegenseitig auch seine Vergebung zusprechen. Nehmen Sie das bitte mit: Gottes Zorn, sein heiliges Gericht, diese umfassende Durchsetzung seiner Gerechtigkeit. Sie steht bei Jesaja und sie steht auch bei uns noch aus. Aber sie lässt sich eben nicht mehr an diesem Jesus vorbeidenken, der sagt, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, der mir vertraut. Aber ich möchte doch schließen mit Jesaja selbst, mit seinem Lied. Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, die euch Leben schenken. Das sagt er gewissermaßen am Vorabend des Krieges, der noch bevorsteht. Und ihr werdet sagen, an jenem Tag, dankt dem Herrn. Sagt es laut, wer euer Gott ist, verkündet allen Völkern, was er getan hat. Macht bekannt, wie unvergleichlich groß er ist. Freut euch und jubelt, ihr Bewohner von Zion. Denn er wohnt jetzt in eurer Mitte. Er, der große, heilige Gott Israels. Amen.